Grüß Sie, mein Gast heute ist Sven Odia. Herr Odia, was war die teuerste Immobilie, die Sie als Makler je verkauft haben?
Das war noch zu D-Mark-Zeiten und waren 11,2 Millionen D-Mark.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Sven Odia, Immobilienmakler für Luxusobjekte.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Dankeschön. Jetzt ist man vielleicht erstmal gar nicht so beeindruckt. 11,2 Millionen Mark, das sind 5, irgendwas Millionen Euro, ist ein besseres Einfamilienhaus in München. Aber natürlich muss man die Zeit zurückrechnen. Ne? Das war 80er Jahre. Das heißt, was war das für ein Objekt?
Naja, das ist, das war 1999, Anfang 2000, würde ich sagen, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ich immer ganz interessant finde, und die Geschichte erzähle ich sehr oft, damals habe ich mich ja auf Mallorca selbstständig gemacht und da hat der Quadratmeter Bauland in der besten Region von Port Andratx im Südwesten Mallorcas hat 1000 Peseten gekostet. Das waren etwa 6 Euro. Der gleiche Quadratmeter kostet heute 4000 Euro. Also wenn man diese Preisentwicklung sieht, und ich würde sagen, das Objekt, was ich damals für 11,2 Millionen Euro oder D-Mark vermittelt habe, waren ja nicht Euro, waren noch D-Mark-Zeiten, das wäre heute bestimmt 25, 30 Millionen Euro wert.
Wie viel Badezimmer spricht man da? Das ist ja dann so die Währung, oder? Dass man sagt,
ja,
15 Badezimmer.
Schlafzimmer, Badezimmer, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das 7 oder 8 Badezimmer. Es war halt ein größeres Anwesen mit dem Haupthaus, im Gästehaus, aber Sie haben schon recht, das ist natürlich eine der Kriterien dann.
So, und wie kommt man als Makler an solche Objekte? Das ist ja das, woraus Sie dann ihr ganzes Geschäft gemacht haben letztlich. Weil da kommt ja nur nicht einer und sagt, ich habe dieses Haus, verkauf mal schnell.
Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Die gesamte Makelei beginnt immer mit dem Objekt. Und die entscheidende Sache ist, Sie brauchen dafür eine sehr stringente Verkäuferkommunikation. Der Verkäufer, und das ist weltweit dasselbe, hat immer nur 2 Ziele. Der möchte zum höchstmöglichen Kaufpreis verkaufen und schnellstmöglich verkaufen. Das sind die übergelagerten Ziele. Und wenn Sie das durch Ihre Markenkommunikation, durch das, was Sie darstellen, sozusagen interessant machen können und glaubwürdig machen können, dass Sie diese Ziele erreichen können, dann kommen Sie auch an solche Objekte ran.
Und ist das dann etwas, ich habe das gelernt in Ihrem Buch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Luxus- und Premium-Segment. Was ist der Unterschied? Was war das? Luxus oder Premium, das Ding mit dem?
Das war, würde ich sagen, absolutes damals Luxus-Segment. Heute würde man, wenn man gerade auch in die USA schaut, da gibt es einige Objekte, die werden im dreistelligen Millionenbereich verkauft. Da sind wir im absoluten Luxus-Segment, im absoluten Top-Segment.
Also Luxus ist besser als Premium, teurer als Premium.
Ja, ich würde mal sagen, gibt es da so den richtigen Unterschied vielleicht nicht. Ich glaube, das hat immer ein bisschen was mit dem Corporate Wording zu tun. Die einen nennen es Luxus, die anderen Premium, aber einen großen Unterschied gibt es da nicht.
Wenn jetzt so ein Geschäft gemacht wird über 2-stelligen Millionenbetrag, gibt es dann eigentlich da dann automatisch einen Rabatt auf die Provision? Weil der Verkäufer kommt so viel, also oder geht das immer gleich und stur nach Prozenten?
Gleich und stur geht es nicht, aber wenn Sie eine sehr gute Dienstleistung bieten, dann sollten Sie auch den Anspruch haben, die volle Kottage durchzusetzen. Und gerade auch in Deutschland gibt es ja keine gesetzliche Vereinbarung, sondern das ist sozusagen eine Empfehlung, was der ortsübliche Kottagesatz ist. Aber ich habe immer auch zu meinen Kaufberatern gesagt, wenn wir eine gute Dienstleistung bieten, sowohl auf der Verkäuferseite als auch auf der Käuferseite, dann sollten wir in der Lage sein, die volle Kottage umzusetzen. Und da ist es auch egal, ob das Objekt, ich sag mal, 500.000, 5 Millionen oder darüber hinaus kostet.
Wobei ich raushöre, wenn Sie sagen, sollten wir auch in der Lage sein, dann ist es nicht immer so.
Da gibt es natürlich auch mal Ausnahmen, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht immer so, dass Sie die volle Kottage durchsetzen können. Das hat natürlich auch immer was damit zu tun, in welcher Marktsituation befindet man sich. Ist es ein Verkäufer- oder Käufermarkt? Aber der Anspruch war immer da.
Wie funktioniert das denn dann weiter? Wie viel? Ich benutze die Gelegenheit, endlich mal einen Makler sozusagen über seinen Beruf zu interviewen, weil man kennt so wenige. Wie viel bleibt dann an der Person selbst hängen, die das Ding vermittelt oder verkauft, den Abschluss da macht? Und wie viel bleibt jetzt, wie in Ihrem Fall, wo Sie ja für Engel und Völkers das gemacht haben, für diese Firma, wie viel geht dann an die Firma?
Ja, da muss man eigentlich sehr, sehr tief einsteigen, denn da gibt es ja verschiedenste Geschäftsmodelle. Wie Sie gerade gesagt haben, ich war damals Lizenzpartner, heute würde man sagen Franchise-Nehmer. Das heißt, ich habe auf unter der Marke Engel & Völkers auf eigene Rechnung mein Unternehmen gegründet, mein Büro geöffnet und hatte dann Kaufberater bei mir auf der Plattform. Und das ist ein Beruf, der sehr erfolgsabhängig vergütet wird, soll heißen, diejenigen, die sehr, sehr viel Immobilien vermitteln und damit einspielen, die kriegen auch einen großen Anteil. Und umso erfolgreicher sie sind in der Vermittlung, umso höher kann auch ihr Anteil an der ausgeschütteten Cottage sein.
Und wie haben Sie dann damals Ihren Deal nach den 11 Millionen gefeiert?
Den haben wir gebührend gefeiert. Ich glaube, wir hatten immer eine sehr, sehr gute Stimmung. Die erste Zeit war natürlich sehr, sehr hart. Ich war sehr jung, als ich nach Mallorca gegangen bin. Der Aufbau war sehr, sehr hart. Und als dann sozusagen die ersten Deals und gerade so ein großer Deal durchgesetzt oder umgesetzt wurde, das haben wir auch gebührend gefeiert. Ich glaube, wir sind damals mit dem gesamten Team abends erst essen gegangen und dann sind wir weitergezogen, haben diesen Deal gefeiert. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also dieses Thema, miteinander Erfolg zu haben, das zu zelebrieren. Das ist sozusagen die zweite Währung. Das eine ist, was an der Cottage für den Kaufberater sozusagen dann ausgeschüttet wird. Das zweite ist aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das Thema Anerkennung. Und dazu gehört auch, dass man große Abschlüsse feiert.
Über Ihre Zeit da am Anfang in Mallorca reden wir gleich noch in dieser Stunde. Nur noch einmal, um kurz bei dem Makler zu bleiben. Sie schreiben selbst in Ihrem Buch Lage, Lage, Leadership, heißt das meine unwahrscheinliche Karriere in der Immobilienbranche. Sie schreiben selbst, das Ansehen von Immobilienmaklern liegt irgendwo zwischen Gebrauchtwarenhändlern Wagenhändlern und Prostituierten. Warum ist es so?
Warum ist das so? Ich glaube, das ist deswegen so, weil es einfach in Deutschland und auch in vielen Ländern in Europa keine hohen Zulassungsvoraussetzungen gibt. Das heißt, in Deutschland können Sie sich eigentlich einen Gewerbeschein besorgen und dann können Sie als Makler agieren. Und dadurch ist immer noch das Image, der Ruf dieses Berufszweiges nicht sehr, sehr gut. Und ich weiß, damals, als ich mich nach dem Abitur dafür entschieden habe, eine Bewerbung bei Engel & Völkers einzureichen, waren viele Bekannte meiner Eltern eigentlich geschockt und haben gesagt, warum machst du nicht was Solides?
Was Anständiges,
studiere doch oder mach eine Banklehre. Ich habe das immer als Ansporn gesehen und ich glaube auch Christian Völkers, ich, das Management bei Engel & Völkers, wir haben sehr, sehr viel dafür getan, dass sich dieses Image ändert. Aber es ist nach wie vor so, dass der Ruf nicht sehr, sehr gut ist.
Ich glaube, 1:1 der Talk heute mit Sven Odia. In den 80er Jahren in Hamburg groß geworden. Was für Poster sind über Ihrem Bett gehangen?
Oh, was für Poster waren damals? Boris Becker, Steffi Graf. Ich bin sogar nachts aufgestanden, wenn Australian Open waren, weil ich auf jeden Fall die Matches der beiden sehen wollte. Das waren die ganz großen Idole. Ich hatte auch den Traum, Tennisprofi zu werden, musste aber sehr, sehr schnell feststellen, in die Richtung wird es nicht gehen. Da wäre ich armselig verhungert.
Eine der Schlagzeilen von heute, Boris Becker wird wieder Vater. 57.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Also, Sie kennen das ja, Vater werden früh und spät. Da reden wir nachher auch noch drüber, in welchem Alter das möglicherweise besser ist. Also, Tennisprofi wäre nicht Astronaut, sondern Tennisprofi war ein Ziel.
Bei mir war es ganz klar, das Idol Boris Becker, Steffi Graf, Tennisprofi, ja, das hätte ich gerne gemacht.
Mhm. Guter Schüler?
Sehr interessant. Ich würde mal sagen, am Anfang nicht. Die ersten Jahre auf dem Gymnasium habe ich mir sehr schwer getan, bin dem Druck eigentlich nicht so richtig, habe dem nicht so richtig standgehalten. Als es um was ging, hinten raus zum Abitur, habe ich dann gezeigt, was in mir steckt. Und dann habe ich auch ein sehr gutes Abitur gemacht, ja.
Also es hätte was Anständiges aus Ihnen werden können. Sie haben es gerade vorhin schon gesagt. Ihr Vater kam, glaube ich, aus der Werbung.
Ja.
Die Mutter war zu Hause. Was hatten die für Berufsvorstellungen für Sie?
Ach, ich muss sagen, die haben mich immer sehr unterstützt und die haben nie gesagt, warum machst du jetzt nicht das oder das, sondern die haben mich eigentlich immer unterstützt in dem Sinne, dass sie gesagt haben, hey, wenn dir das Spaß macht, wenn du glaubst, das interessiert dich. Und ich muss sagen, dadurch, dass gerade mein Vater oftmals Architekturzeitschriften, Interior Design Zeitschriften mitgebracht hat, habe ich mich immer sehr gerne mit denen eigentlich auseinandergesetzt, habe mir die Sachen angeschaut, habe da eine große Liebe zu Design, Architektur, zu Immobilien entwickelt und so kam dann der Wunsch und meine Eltern haben das von Anfang an unterstützt. War halt ein bisschen ungewöhnlich zu sagen, ich schreibe nur eine Bewerbung und dann schauen wir mal und sonst studiere ich Jura, was ich auch gemacht hätte, wenn es sozusagen mit der Bewerbung nicht geklappt hätte.
Aber das Image-Makler, wie vorhin ja schon gesagt, das Image-Makler war in den 90er Jahren ja auch schon schlecht. Was hat Sie daran gerade gereizt?
Ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keinerlei Beziehung zu der Immobilienbranche. Ich hatte auch keine Beziehung zu Engel und Völkers. Ich kannte keinen, der dort gearbeitet hat.
Sie hatten auch nie ein Haus da gekauft.
Nein, ich habe auch nie ein Haus da gekauft, aber ich kannte das hauseigene Magazin, Grund genug. Und da habe ich sehr gerne durchgeblättert und das hat mich einfach fasziniert. Mich haben einfach diese wahnsinnig schönen Immobilien fasziniert und das hat sich eigentlich durch mein gesamtes Berufsleben durchgezogen. Ich würde sagen, nachher war es weniger nur die Fassade, sondern oftmals auch die Geschichten hinter den Personen, die Eigentümer oder Käufer waren. Das war eigentlich das, was ich am spannendsten fand.
So, und da gab es also dann in dieser Zeitschrift wahrscheinlich eine Stellenausschreibung oder für einen Ausbildungsplatz. Sie haben sich dann beworben, nur eine Bewerbung eben. Plan B wäre Jura dann gewesen. Sie haben in Ihrem Buch sogar die Originalbewerbung abgedruckt, die Sie damals hingeschrieben haben. Wissen Sie, oder haben Sie das rausgefunden, was damals den Ausschlag für Sie gegeben hat? 400 Bewerber waren es. Womit haben Sie die gewonnen?
Das weiß ich nicht, weil man sagen muss, die Art und Weise, wie ich den Bewerbungsprozess gemacht habe, der war sehr ungewöhnlich. Also ich bin zum ersten Bewerbungsgespräch an die Elbchaussee 414 gefahren. Und da fand dann die erste Runde statt und ich hatte so das Gefühl, alle, die um mich herum sind, sind viel älter, viel reifer, sprachen über Auslandsjahr und Bundeswehr und ich war eigentlich noch ziemlich grün hinter den Ohren, aber dann gab es so eine Gruppenarbeit, wir mussten irgendwas präsentieren, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war und da muss ich mich ganz gut angestellt haben, so dass dann einige Wochen später Post bei mir einging und ich zur zweiten Runde eingeladen wurde und da nahm leider das Schicksal so ein bisschen seinen Lauf.
Es wurden keine besseren Karten.
Denn ich habe die Einladung gar nicht so genau gelesen, habe das nur die Uhrzeit im Kalender sozusagen in der Küche eingetragen, bin dann wieder zur Elbchaussee gefahren, habe dort geklingelt und dann öffnete mir eine Dame die Tür, schaute mich sehr verdutzt an und fragte, was ich denn wolle. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier ein Bewerbungsgespräch, zweite Runde und dann hat sie mich mit sehr großen Augen angeschaut und hat gesagt, nee, das findet heute am Mittelweg statt und wer Hamburg ein wenig kennt, die Elbchaussee liegt an der Elbe und der Mittelweg liegt an der Alster. Also musste ich um 17 Uhr, und ich habe kurz vor 17 Uhr natürlich geklingelt, um pünktlich zu sein, durch die Stadt, durch den Stadtverkehr, die Elbchaussee runterrasen, um in die Stadt zu kommen. Kam natürlich ein wenig zu spät, habe mir noch überlegt, oh, was erzähle ich denen jetzt? Baum auf die Straße gefallen, bin aber dann bei der Wahrheit geblieben. Und interessanterweise, glaube ich, hat mir das sogar geholfen, weil meine Nervosität, die war auf einmal wie weggeflogen.
Ach, unter dem Stress
des unter dem Stress, so dass ich super souverän geantwortet habe. Und damals gab es etwa 400 Bewerber und 6 sollten genommen werden. Und ja, da habe ich mich dann durchgesetzt.
Können oder Glück? Was hat in Ihrer Karriere insgesamt eine größere Rolle gespielt?
Ich glaube, dass oftmals Können und Glück ein wenig Hand in Hand gehen. Was soll das heißen? Also sich nur aufs Glück zu verlassen, das wird nicht dazu reichen, dass man eine Karriere machen kann. Ich glaube auch, dass eine Karriere kein Sprint ist, sondern es ist ein Marathon. Man muss nicht einmal sehr, sehr gut sein, sondern ich habe sehr, sehr viele Leute gesehen, die waren in einzelnen Präsentationen herausragend, gigantisch gut, aber die waren halt nicht sehr kontinuierlich. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel hinterfragt. Ich habe mir sehr, sehr viel angeschaut. Ich hatte vielleicht Mut und manchmal wird dann der Mut auch belohnt durch ein wenig Glück, gerade in Bezug auf Timing.
Also das mit dem Mut, ging ja dann direkt los. Also während der Ausbildung noch 1998 mit 21 sind Sie dann beim Chef vorbeigekommen, bei Herrn Völkers, zusammen mit Ihrem Vater und gesagt, ich mache mich jetzt da selbstständig als Franchise-Nehmer. Mut oder Übermut? Also wie waren Sie generell Überflieger? Ich meine, keine Praxiserfahrung in der Ausbildung und gleich zu sagen, oh ja, ich mache mich jetzt da selbstständig?
Ja, vielleicht war ich weder zu der Zeit sehr, sehr mutig, noch ein Überflieger. Vielleicht war ich ein bisschen naiv. Ich habe ein Praktikum bei einem Wettbewerber auf Mallorca gemacht, habe dort nicht das vorgefunden, was ich aus der Ausbildung an Strukturen kannte und habe dann während dieser Zeit eigentlich gedacht, oh, wenn man damit so erfolgreich werden kann hier auf Mallorca, dann mache ich das selber. Ich wusste aber gar nicht, was das überhaupt bedeutet, sich selbstständig zu machen. Ich habe gedacht, ich habe so alles gesehen, aber ich hatte natürlich kein Gefühl dafür, was ich nicht gesehen habe. Und meine Eltern haben mich dann dann unterstützt. Christian,
das kostet ja auch was.
Das kostet auch was. Ich hatte natürlich nichts, weil ich war davor Schüler. Dann sozusagen die ersten beiden Ausbildungsjahre. Ich glaube, im ersten Ausbildungsjahr habe ich 650 D-Mark bekommen pro Monat. Dann 850 D-Mark. Also davon konnte man das nicht anschieben. Aber ich hatte das große Glück, dass meine Eltern mich unterstützt haben und mir das Kapital zur Verfügung gestellt haben. Damals 60.000 D-Mark, dass ich mit dieser Lizenzpartnerschaft beginnen konnte.
Aber das klingt jetzt zwar viel, aber dadurch, dass sie den ganzen Laden ja aufbauen mussten, Menschen bezahlen mussten, hat es auch nicht ewig gereicht. Diese 60.000, wie lange hat Ihnen das, hat sie das schnaufen
müssen? Naja, also ich muss sagen, wenn so ein Shop, und der war damals sehr, sehr klein, waren gerade mal 40 Quadratmeter, 4 Arbeitsplätze. Ich hatte eigentlich noch, man würde sagen, heute Working Capital, um 4 Monate zu überleben. 4 Monate. Und das ist für einen 21-Jährigen so ein Druck zu verspüren, zu wissen, wenn du jetzt nicht performst, wenn du nicht einen erfolgreichen Abschluss machst und nicht Geld auf dein Konto kommt, das war eine extrem hohe Last.
Wo Sie über einen 21-Jährigen reden. Ihr Sohn ist heute 21, wenn ich das richtig weiß.
Mein Sohn Philipp ist heute 21.
Wenn der jetzt zu Ihnen käme, gleiche Situation, gleiches Alter. Der hat auch gerade einen Abschluss gemacht, glaube ich, studienmäßig. So, Papa, 60.000, okay, jetzt muss man Inflations drauflegen. Ja?
Ich glaube eher nein, aber das ist natürlich auch ganz interessant, weil man selber die Erfahrung gemacht hat und weiß, was es bedeutet hat und wie man auch mit dem Rücken an der Wand stand. Und ich bin oftmals an den heißen Tagen die Berge hochmarschiert, habe meine Hauswurfsendung verteilt und ich habe die Anfangszeit wirklich verflucht. Ich habe mir
kein
immer
Spanisch,
wieder gesagt, kein Spanisch,
Erfahrung.
Schon gar nicht der Dialekt mit Mallorquin, keine Erfahrung im Vertrieb. Ich hatte vorher noch nie ein Haus oder eine Wohnimmobilie vermittelt. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Also das war alles für mich Neuland. Deswegen, ich würde ihm heute, so wie es auch damals der Rat von Christian Völkers war, vielleicht erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln und dann kannst du dich selbstständig machen.
Und die Durststrecke bei Ihnen war aber nach 4 Monaten dann vorbei.
Die Durststrecke war mit dem ersten Abschluss nach 4 Monaten vorbei, aber der führte dann dazu, dass den ersten Abschluss vergisst man natürlich nie. Das war ein Haus in Santa Ponsa und ich habe eine Cottage von 40.000 Mark bekommen. Damit konnte ich dann 2 weitere Monate überleben. Also ich hangelte mich vom ersten Abschluss sozusagen erstmal durch und musste darauf hoffen, dass es jetzt richtig losgeht.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Sven Odier, machte Engel und Völkers zum Global Player.
Jetzt hatten wir sie aber verlassen mit Anfang 20, wollen da wieder aufholen, als beginnend erfolgreicher Lizenznehmer eben auf Mallorca, dieser Maklerfirma. Ja, jetzt würden sich andere erstmal zurücklehnen und sagen, es doch läuft, funktioniert, jetzt verdienen wir richtig gut Geld. Wieso hat Ihnen das nicht gereicht?
Wieso hat mir das nicht gereicht? Ich glaube, ich hatte immer einen sehr starken innerlichen Antrieb. Man kann schon fast sagen, intrinsische Motivation. Ich wollte was machen. Und als ich dann des Öfteren zum Notartermin auf Mallorca war, eigentlich ein Gefühl hatte, wie das so funktioniert und mich mit Christian Völkers dann auch zusammengesetzt hat, der nach einiger Zeit, nachdem ich mein erstes Büro geöffnet hatte in Palma de Mallorca, auch einen Flagship-Shop geöffnet hatte, und von mir so ein bisschen wissen wollte, wie das auf der Insel funktioniert, mir dann zuhörte und es fast ein partnerschaftliches Miteinander war, habe ich gemerkt, oh, vielleicht gibt es da noch eine Chance, nicht nur Mallorca, sondern was in der großen, weiten Welt
zu machen. Heute Mallorca, morgen die ganze Welt.
Ja, das war vielleicht genauso der Ansatz. Ich habe dann eigentlich für mich verstanden, das Thema Makelei, Objekte erfolgreich zu vermitteln, zum Notar zu gehen, das hatte ich inhaltlich durchdrungen. Aha. Das hätte ich jetzt auch noch ein paar Mal machen können. Aber ich wollte raus. Ich wollte eigentlich Richtung Management. Ich wollte Leute führen. Ich wollte was gestalten, was bewegen, was aufbauen. Die Welt war eigentlich nicht groß genug. Ich wollte raus.
Und quasi auf dem Weg dahin, auf dem Weg jedenfalls zurück nach Deutschland, ein schwerer Autounfall, wo Sie wohl nur knapp mit dem Leben davon gekommen sind, wie Sie beschreiben in Ihrem Buch, wäre für andere vielleicht anders für eine Zäsur. Und zu sagen, muss man sich doch anders ordnen, anders Wertsetzungen machen möglicherweise für Sie?
Ja, das kam für mich gar nicht in Frage. Das, was eigentlich, wovor ich am meisten Respekt hatte, war der Anruf am nächsten Tag bei der Assistenz von Christian Völkers zu sagen, ich komme nicht am 1. September, denn ich hatte einen schweren Autounfall. Ich brauche ein paar Tage länger. Davor hat's mich, da war ich wirklich verunsichert, wie ich dieses Gespräch führe. Aber Zeit, darüber nachzudenken und zu sagen, oh, jetzt richte ich mein Leben anders aus und vielleicht muss ich es ruhiger angehen oder vielleicht muss ich auch Dinge ändern, die hatte ich überhaupt nicht im Kopf, sondern ich wollte Gas geben, ich wollte was erreichen, ich wollte sozusagen gestalten. Das war für mich oberstes Ziel.
Der zweite Geburtstag, heißt das entsprechende Kapitel in Ihrem Buch Lage, Lage, Leadership. Feiern Sie tatsächlich zweiten Geburtstag immer noch?
Ich denke oft daran und gerade wenn ich auf Mallorca bin und diese Strecke fahre, zeigt es mir immer, wie schnell es gehen kann. Und ja, ich habe auf Mallorca sehr unterschiedliche Zeiten erlebt. Natürlich dieser Kampf am Anfang, selbstständig, erfolgreich zu werden. Dann natürlich auch sehr schöne Zeiten mit den Vertriebserfolgen, dass sich die Lizenzpartnerschaft so erfolgreich entwickelt hat. Und dann dieser Autounfall. Und das war dann irgendwie für mich auch so ein Abschluss. Danach bin ich dann wirklich nach Hamburg gegangen. Dann kam natürlich das nächste Ereignis, die Terroranschläge vom 11. September. Also das war eine sehr ungewöhnliche Zeit.
Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen. Eigentlich könnte man meinen, die Kernkompetenz eines guten Immobilienmaklers liegt logischerweise im lokalen Bereich, weil da kennt er sich aus, da vermittelt er, da kommt er an die Objekte, kennt die Leute, denen was gehört, die Menschen, die vor Ort etwas suchen. Das ist alles ja in meiner Vorstellung eigentlich immer ein sehr lokales Geschäft oder bestenfalls vielleicht regional. Was war Ihre Idee dahinter, Engel und Völkers dann ganz im Gegenteil dazu, zu einer weltweiten Marke zu werden zu lassen?
Also zunächst einmal haben Sie 100% recht. Lokale Expertise ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich vorhin über die Elbchaussee gesprochen habe, zu wissen, welches ist die richtige Seite, welches ist die nicht so wertvolle Seite. Dieses lokale Wissen, das brauchen Sie, wenn Sie erfolgreich Immobilien vermitteln wollten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt für mich so den Zeitpunkt eigentlich, oder sagen wir mal so die Situation, wo ich gedacht habe, hey, jetzt weiß ich, wie es lokal hier auf Mallorca läuft. Ich möchte eigentlich das, was ich in dieser Lizenzpartnerschaft gesehen, erlernt habe, welche Herausforderungen ich mit welchen Herausforderungen ich konfrontiert habe, das möchte ich weitergeben. Das war eigentlich mein Anspruch. Mhm. Daraus hat sich ja auch später eigentlich so mein Managementstil und auch mein Credo entwickelt, dass ich gesagt habe, das, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich Menschen zu befähigen, ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Und das kam eigentlich in dieser Zeit schon so rüber, dass ich gedacht habe, das wäre doch super, wenn ich das, was ich erlebt habe, auch an andere weitergeben könnte.
Und so ist das in Ihrer Zeit unter Ihrer Ägide dann in verschiedenen Funktionen, Co-Geschäftsführer, Vorstand etc. pp. Ja, richtig auch durch die Decke gegangen bei Engel und Völkers. Wie viele Mitarbeiter waren das am Schluss, als Sie aufgehört haben?
Als ich mich sozusagen verabschiedet habe im November 23, haben etwa 16.000 Personen unter der Marke Engel und Völkers weltweit agiert, in über 30 Ländern.
Was hat das für Ihre Zeit und für Ihr Leben im Alltag bedeutet?
Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie wirklich ein Unternehmen aus Deutschland zu einem Global Player machen wollen, dann verbringen Sie sehr, sehr viel Zeit im Flieger. Ich bin so etwa 270 Tage im Jahr gereist. Das bedeutet, das, was für viele so ganz normal ist, zu sagen, Mensch, ich komme nächste Woche zu der Geburtstagsfeier meines Freundes, ich spiele unter der Woche einmal Tennis oder so, das gab es meistens für mich gar nicht. Oder Polo habe ich dann angefangen, ja, das konnte ich dann, wenn ich mal in Hamburg war.
Aber das musste man, glaube ich, bei Engel und Völkers auch, oder?
Das musste man nicht, aber das hat sehr viel Spaß gemacht.
Außer Maklern von England und Völkers macht doch kein Mensch Spiel Polo mehr, oder?
Ach, es gibt eine kleine Community, das ist richtig. Das ist natürlich kein Sport, den sehr, sehr viele betreiben. Irgendwann kam es dazu, dass Christian Völkers, als ich ihn auf Mallorca auf seiner Finca besucht habe, gesagt hat, setz dich doch auch mal aufs Pferd und damals mit meinem Sohn. Und wir waren beide sofort davon fasziniert, sodass wir es dann weitergemacht haben. Dann hat irgendwann die ganze Familie mit Polo angefangen. Das war eine super Zeit.
Okay. Aber viel Zeit war dann für Polo nicht. Und ich meine das mit dem Geburtstag des Freundes, was Sie gerade gesagt haben. Das geht vielleicht nochmal, den dann zu versäumen. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind ja zwischendurch dann auch nochmal schnell zweimal Vater geworden. Also einmal mit 26 auf dem Weg in den Vorstand, 4 Jahre später dann nochmal. Und das ist ja dann nicht der Geburtstag des Freundes, den man mal auslässt. Kam Ihre Frau auch aus der Branche?
Meine Frau kam auch aus der Branche, die habe ich sogar bei Engel und Völkers kennengelernt, ist auch noch in der Branche. Heute ist es meine Ex-Frau, weil wir uns getrennt haben. Aber das ist natürlich klar, wenn man 270 Tage im Jahr unterwegs ist, das ist ein anderes Zusammenspiel, auch vielleicht Familienleben. Ich bin natürlich dann sehr, sehr oft auch ab 2006 in die USA geflogen, habe unter der Woche in New York oder auch in anderen Teilen der USA gearbeitet, bin dann freitagnachmittags in den Flieger in New York gestiegen, wieder zurück, habe das Wochenende in Hamburg verbracht, bin dann montags morgens meistens zum Flughafen gehetzt, bin in irgendeine Destination in Europa geflogen.
Mir wird schwindelig.
Das ist schon ein wenig Raubbau am Körper, aber ich fand es wahnsinnig interessant. Mir hat das viel Spaß gemacht und es war auch so, dass es dieses Gestalten, dieses Machen, was vorantreiben, zu sehen, wie es wächst, das war eine enorme innerliche Befriedigung, muss man ehrlich sagen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Sven Odia, am Rande des Burnouts auf dem Gipfel des Kilimandscharo.
Hat man da eigentlich, wenn man viele Jahre, so wie Sie, 270 Tage pro Jahr unterwegs war, entwickelt man dann eigene Entspannungstechniken auch, Powernapping, oder wird man da auch, kann man sich da auch schulen lassen und ausbilden lassen, um das irgendwie wegstecken zu können, was Sie gerade vor der Musik geschildert haben?
Ich hatte den Vorteil, dass ich eigentlich immer ganz gut schlafen konnte, weniger im Flieger, aber wenn ich irgendwo war, dann hatte ich sowas wie Jetlag, das kannte ich nicht. Also wenn ich mich irgendwo hingelegt habe, dann habe ich eigentlich gut geschlafen. Was mir oft passiert ist, dass ich aufgewacht bin und nicht mehr wusste, wo ich bin, und dann Lichtschalter zu finden oder sowas, das ist eine Herausforderung. Aber ich habe mich eigentlich immer ziemlich frisch gefühlt. Ich bin dann am Wochenende, wenn ich in Hamburg war, mal länger mit dem Hund spazieren gegangen. Sowas hat mir gereicht. Ich habe da viel mit mir selber ausgemacht, habe viele Dinge verarbeitet, habe, ich will nicht sagen Selbstgespräche geführt, aber habe so Dinge durchdacht, habe mir gedacht, wie wird die nächste Woche laufen, was sind so die Herausforderungen. Also ich habe sehr, sehr viel, auch wenn ich nicht in der Firma war, eigentlich mit mir selber ausgemacht und überlegt, wie es weitergeht.
Aber das ist ja jetzt auch nicht das, was man gemeinhin unter Entspannung versteht, wenn Sie sich schon die nächste Arbeitswoche vorbereiten. Wie war denn das im Urlaub? Urlaub wenigstens war dann heilig, Family Time.
Urlaub war heilig, Family Time, das kann ich nicht so ganz bestätigen. Auch da habe ich viel telefoniert. Ich habe mich immer enorm als Dienstleister für das Management gesehen. Und deswegen, wenn die angerufen haben, bin ich auch rangegangen. Was dazu geführt hat, dass meine Familie manchmal gesagt hat, weißt du, eigentlich kannst du zu Hause bleiben. Es macht gar keinen Spaß, weil die ganze Zeit bist du am Telefon. Dann habe ich es ein bisschen umgestellt, habe sogenannte Slots freigegeben, habe gesagt, ihr könnt mich gut erreichen von 9 bis 11 Uhr oder am Nachmittag 2 Stunden. Dann war es ein bisschen besser. Mhm. Aber ich habe schon nicht darauf geachtet, ob ich eine 40, 60 oder 80 Stunden Woche mache. Ich habe einfach, wenn es Bedarf gab und mich Leute kontaktiert haben, dann habe ich telefoniert und habe versucht, Dinge anzuschieben.
Inklusive dann auch, wie Sie ja auch schreiben, deswegen kann man das ja auch ansprechen, einen Zusammenbruch, den Sie hatten auf dem Rasen, wo Sie dann in der Ausnüchterungszelle aufgewacht sind. Also alles Stoppschilder, die Sie überfahren haben, keine Lehren draus gezogen.
Keine Lehren draus gezogen. Das ist natürlich so ein Beispiel. Ich bin auch an dem Wochenende aus Amerika nach Hamburg geflogen. Dann gab es abends dieses Oktoberfest. Da bin ich dann
Hamburg.
Ach, ja, das kennen Sie.
Bekannte Oktoberfest,
das kennen Sie natürlich hier in München ein bisschen anders. Aber da war es sehr nett vom Tennisverein organisiert. Und da habe ich gedacht, Mensch, da gehst du hin, da triffst du noch mal ein paar Freunde, Bekannte. Und wie es war, ich war eigentlich, hätte ich das nicht machen dürfen. Und das führte dann zu diesem Zusammenbruch. Ja, das war eine interessante Erfahrung. Man muss sich halt Ruhepausen gönnen. Und dann habe ich ein Thema angefangen, damals noch Engel und Völkers Capital. Da ging es um die Vermittlung von Fonds, geschlossenen Wohnimmobilienfonds.
Also, um das nur kurz zu sagen. Also es hat ja dann mit der Maklerei an sich nicht genügt. Ne? Dieser Gedanke und morgen die ganze Welt war ja dann schon so, dass sie gesagt haben, also jetzt haben wir da offensichtlich eine Klientel, die richtig viel Geld haben. Was können wir denn noch alles, also jetzt böse gesagt, verscherbeln? Dann haben sie mit Yachten gedealt, wenn ich das richtig weiß, mit Flugzeugen auch noch.
Ja, Private Aviation haben wir gemacht.
Private
genau.
Aviation.
Also alles, Resorts vermittelt.
Was der Millionär so braucht.
Und dann habe ich selber gesagt, jetzt schiebe ich das Thema geschlossene Immobilienfonds, Mehrfamilienhäuser an. Da habe ich aber gemerkt, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, denn auch wenn das sehr erfolgreich gelaufen ist, war das nichts, womit ich mich stark identifizieren konnte. Es hat mir einfach persönlich nicht so viel Spaß gemacht. Und das führte auch dazu, dass ich mich sehr, sehr schnell ausgebrannt gefühlt habe. Ich will schon fast sagen, ich war am Rande eines Burnouts. Mhm. Und dann habe ich für mich entschieden, was kannst du machen? Habe dann sozusagen innerhalb der Capital AG, da kamen 2 neue Vorstände rein. Und die sagten, oh, wir machen so ein Management-Trip Richtung Kilimandscharo, auf den Kilimandscharo rauf. Und da habe ich gesagt, wow, das ist super, das mache ich mal mit. Und das war dann auch eine sehr...
6.000 Meter, glaube ich.
Ja, knapp 6.000 Meter. Ich glaube, zu 5.985 ja. Meter. Das war dann nicht entspannt, aber das hat natürlich meinen Kopf frei gemacht, weil sie auch mal nicht telefonieren konnten.
Es gab kein Handyempfang.
Hei, hei, hei. Und da konnte ich natürlich mal wirklich zur Ruhe kommen und habe diese Woche genutzt, mir mal Gedanken zu machen, wie es weitergeht.
Sie schreiben, dass Sie da erstmal eine Panikattacke gekriegt haben.
Ja, die habe ich auch bekommen am letzten Tag, auf dem Weg zum Anstieg. Da stellt man ja sehr, sehr früh morgens auf. Ich glaube um 4 Uhr morgens, weil natürlich man mit dem Sonnenaufgang Richtung Gipfel gehen möchte, dass wenn was passiert, dass sie einen auch abtransportieren können. Und wir waren gar nicht weit vom Gipfel entfernt und da habe ich den Fehler gemacht, als die Sonne aufgegangen ist, habe ich nochmal nach unten geschaut, sozusagen den Bergrücken runter. Und da habe ich so eine Panik aufgrund der Höhe bekommen, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Und dann bin ich runtergelaufen, muss man schon fast sagen. Habe mich auf einen Stein gesetzt, habe einen Großteil meiner Kleidung von mir gerissen und habe erstmal wieder versucht, klar atmen zu können. Und dann bin ich aber an allen anderen dran vorbeigelaufen und zum Gipfel als Erster marschiert. Aber das war, wie gesagt, ein sehr, sehr interessanter Trip.
Diesen Trip verdanken Sie vor allen Dingen eine, glaube ich, ganz wichtige Bekanntschaft, die Sie bis heute pflegen. Da haben Sie einen persönlichen Coach gefunden?
Ja, ich habe gerade am letzten Tag habe ich mich sehr, sehr intensiv mit Joachim Pawlik unterhalten, der mich dann viele Jahre bei Engel und Völkers gecoacht hat. Und das ist ja immer ganz interessant. Es herrscht ja oftmals so die Meinung, warum braucht eigentlich ein CEO das Top-Management einen Coach?
Haben Sie von meiner Frage, von meinem Fragezettel abgelesen. Warum
sehen Sie
denn jemand, genau. Sie sollten reiner sein und keinen brauchen.
Ja, das wird oftmals geglaubt. Der CEO braucht doch keinen Coach, der wird gut bezahlt, der muss doch alles wissen. Nee, das sehe ich ein bisschen anders. Für mich war das wahnsinnig wichtig, jemand von außen zu haben. Wenn man so lange und so vertrauensvoll in einem Vorstand zusammenarbeitet, dann kennt man natürlich auch viele Argumente und Gegenargumente. Und es ist oftmals auch so, mit Ansprechpartnern, gerade Geschäftsführung im Ausland, war es gut, eine neutrale dritte Person zu haben, die einem nochmal andere Impulse, Sichtweisen gegeben hat. Und man muss sich ja auch nichts vormachen, wenn man mit einem Management zusammenarbeitet, die geben sich ja auch vor allem nicht die Blöße, sondern jeder erzählt natürlich über seine Stärken und was er gerade anschiebt und so. Bei einem Coach, da ist das schon mal anders. Da sagt auch jemand, ich habe große Herausforderungen, teilweise sogar Ängste bei den und den Bereichen. Und das hat mir als auch dem gesamten Management sehr geholfen, das Unternehmen wirklich sehr stabil zu führen. Wir hatten nicht diese Hire-and-Fire-Mentalität. Wir haben oft darüber gesprochen, wie bauen wir unsere Familie? Unsere Familie war eigentlich sozusagen die Management-Familie. Wie können wir die an uns binden? Wie können wir sie weiterentwickeln? Dass jeder Schwächen hatte, war uns klar. Aber wir haben sehr stark darauf abgezielt, die Stärken zu entwickeln.
Nichts mehr helfen konnte der Coach, der Sie bis heute begleitet, bei dem Kitten, was Sie schon angesprochen haben, dass Ihre Ex-Frau gesagt hat, ach, fahr doch allein in Urlaub, ist doch genau das Gleiche. Es kam dann tatsächlich 9 Jahre später zur Trennung. Wie haben Sie es hingekriegt, wie das Verhältnis heute? Tochter war damals 12, Sohn im besten Trennungsalter für Eltern 16, schön in der Pubertät drin.
Das war hart für mich, weil das bedeutete für mich eigentlich gescheitert zu sein. Nicht beruflich, sondern privat, familiär gescheitert zu sein. Das war eine sehr herausfordernde Zeit. Das hing natürlich auch mit der Pandemie zusammen, die dann auch noch ausbrach. Ich habe wirklich viele schlaflose Nächte gehabt, aber ich musste auch das Unternehmen weiterführen und ich konnte nicht vor den Mitarbeitern, aber auch vor den Immobilienberatern mir eigentlich die Schwäche erlauben, sondern nach außen hin habe ich weiter viel Optimismus verbreitet, gerade in dieser sehr herausfordernden Zeit der Pandemie. Aber natürlich sah mein Gefühlsleben teilweise anders aus. Das hat mir schon schlaflose Nächte bereitet, gerade natürlich der Schmerz, dass so eine Ehe auseinanderbricht, dass man die Kinder aus der Sicht dann so ein bisschen im Stich lässt. Das war extrem herausfordernd.
3 Jahre später dann ungefähr die Trennung von Engel, die nächste Trennung, dann die berufliche von eben dieser Firma von Engel und Völkers, war das, machen wir gleich nach der Musik noch ein bisschen ausführlicher, nur war das auch ein Scheitern im Nachhinein oder war das das Gegenteil im Sinne von, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich loslassen und was anders machen?
Das war für mich kein Scheitern. Ich hatte mir das ja sehr, sehr gut überlegt und mir waren auch die Konsequenzen klar, als ich Dinge eingeleitet habe, wie zum Beispiel den Verkauf meiner Anteile. Aber das habe ich nie als Scheitern empfunden, sondern das war für mich nur konsequent, dass man das zu dem Zeitpunkt umsetzen musste.
1:1 der Talk heute mit Sven Odia, der ja ein gutes Jahr sind Sie jetzt raus bei Engel und Völkers. Ich weiß nicht, ob Sie gerade zugehört haben in der Musik, so diese Momente, diese einfach mal Momente, wie Roger Cicero sie da gerade besungen hat, einfach mal untertauchen, einfach mal weg sein, einfach mal sich fallen lassen. Haben Sie die im letzten guten Jahr dann plötzlich erleben können? Also hat sich dann das Leben wirklich so grundlegend geändert, wie man das vermuten würde?
Ja, 27 Jahre war eine lange, intensive Zeit. War natürlich wahnsinnig interessant. Ich durfte viel gestalten. Aber natürlich war das letzte Jahr dann anders. Es fing damit an, dass ich im April mein Amt als Präsident von Engel und Völkers niedergelegt habe. Und ein paar Stunden später, nachdem ich es kommuniziert habe, ist mein Sohn Carlos in Barcelona auf die Welt gekommen. Dann hatte ich natürlich ein neues Projekt. Das war super. Konnte mich gar nicht so lange damit beschäftigen, was das jetzt für mich bedeutet, sozusagen nicht mehr E&V zu führen, was anderes zu machen. Und dann kam Joachim, mein Berater, irgendwann zu mir nach Barcelona und sagte, eigentlich musst du das, was du erlebt hast, aufschreiben. Du musst das, und wenn du es nur für dich aufschreibst, aber du musst es irgendwie für die Nachwelt dokumentieren. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden, Lage, Lage, Leadership. Und das war natürlich ein super Projekt, was mich sehr durch die letzten Monate des letzten Jahres dann getragen hat.
Sie durften glaube ich, so gar nicht arbeiten. Also da gibt es doch dann immer so, wenn man dann so ganz oben aussteigt, dann kriegt man irgendwelche Klauseln reingeschrieben gegen die entsprechende Zahlung natürlich auch, dass man erstmal ein Jahr lang irgendwie stillhalten muss, oder?
Ja, ich habe dann wirklich das letzte Jahr 2024 mal nichts machen dürfen, aber das ist dann auch okay und dann hatte ich mein Projekt, das Buch, und damit habe ich mich dann sehr intensiv auseinandergesetzt.
Jetzt haben Sie gesagt, das war letztlich eine Konsequenz und nichts und kein Scheitern und keine Niederlage, dass Sie da ausgestiegen sind. Gleichzeitig sind, wenn ich das richtig halbwegs mitgekriegt habe, da sogenannte, ja, wer hat diesen Ausdruck von Heuschrecken mal geprägt? Ich weiß es nicht. Also eine britische Beteiligungsfirma ist eingestiegen. Kann ja schon sein, dass es da auch Zusammenhänge gibt, dass da dann plötzlich möglicherweise eine andere Kultur in so ein Unternehmen reinkommt, wo jemand wie Sie dann sagt, hör mal, ich habe 27 Jahre jetzt was anderes gemacht.
Das würde ich nicht so sehen. Ich habe ja einen Großteil meines beruflichen Lebens sozusagen im sehr engen Zusammenspiel mit Christian Völkers gemacht. Und ich glaube, wir hatten eine sehr herausfordernde Zeit während der Pandemie. Das muss man ganz klar so sehen, denn wir waren es gewohnt, wahnsinnig viel miteinander zu kommunizieren, uns eng abzustimmen. Und auf einmal ging das so nicht mehr in der Pandemie. Wir erinnern uns alle zurück. Es war Lockdown. Christian Völkers hatte sich sehr stark isoliert, hatte auch, wie ich fand, sehr düsterne Prognosen über die Weiterentwicklung von Engel und Völkers und die gesamtwirtschaftliche Lage. Und ich war eigentlich gefordert, Engel und Völkers und die vielen Menschen durch diese Pandemie erfolgreich zu führen. Und das ist mir dann auch gelungen. Aber ich glaube, den Preis, den wir beide dafür bezahlt haben, war einfach, dass wir nicht mehr so wie vor der Pandemie dieses wahnsinnig enge, gut abgestimmte Verhältnis hatten. Und ja, dann hatte er so ein paar Ideen über die Weiterentwicklung von Engel und Völkers, die ich vielleicht nicht so teilen konnte oder wollte. Und daraus habe ich dann sehr konsequent eigentlich gehandelt und habe für mich entschieden, ich verkaufe meine Anteile an dem Unternehmen, und so ist dann auch die Mehrheit an dem Unternehmen verkauft worden. Dann bin ich ja noch 2 Jahre geblieben, bis ich dann auch als CEO sozusagen zurückgetreten bin.
Und wie passend eben, neues Projekt, haben Sie gerade schon gesagt, vor 14 Monaten wieder Vater geworden. Carlos, ist es jetzt besser, das mit 26 oder mit 46 zu erleben?
Beides.
Und läuft Ihr zweiter Sohn jetzt Gefahr, dass Sie alles nachholen, was Sie an den ersten beiden Kindern ausgelassen haben?
Nein, das glaube ich nicht. Beides ist wahnsinnig schön. Die Liebe zu Kindern ist ja wirklich eine bedingungslose Liebe. Deswegen, ich genieße das im Moment sehr, aber ich habe das auch sehr mit den ersten Kindern genossen. Natürlich ist man vielleicht heute bei manchen Sachen ein bisschen gelassener. Und ja, vielleicht kann ich mir auch jetzt den Luxus manchmal gönnen, dass ich nicht mehr jeden Tag zum Flughafen rasen muss und in eine andere Destination fliegen muss, sodass ich ein bisschen Zeit, natürlich auch mehr Zeit mit Carlos verbringen kann.
Also finanziell müssen wir uns vermutlich keine wirklichen Sorgen um Sie machen, nehme ich jetzt einfach mal an. Haben Sie diesen Gedanken jemals gehabt? Ich meine, ist ja auch nicht leicht, Sie sind ja noch keine 50. So diesen Gedanken, ja, jetzt habe ich es geschafft?
Nee, weil ich auch witzigerweise nicht geschafft über Statussymbole oder den Verkauf oder sonst was definieren würde. Für mich ging es ja immer um dieses Thema, Menschen zu befähigen, ihre Erfolgsgeschichte zu schreiben. Und ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich empfinde da eine sehr große Genugtuung, Menschen voranzutreiben, ihnen was mit auf den Weg zu geben. Und das ist das, was mich befriedigt. Die anderen Dinge, ja, die sind natürlich ganz schön, wenn man sozusagen vielleicht manche Dinge auch aus einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit gestalten kann. Aber der Antrieb für mich ist nach wie vor, Menschen zu begleiten und sie zu befähigen, ihre Erfolgsgeschichte zu schreiben.
Die Mitleidkrisis kommt also erst noch oder war
das,
sie schon?
Das sagen Sie. Der eine oder andere würde vielleicht auch sagen, die war schon. Deswegen gab es in den letzten Jahren viele Umbrüche. Ich würde sagen, nein, bisher war sie noch nicht da und ich hoffe, dass sie auch nicht kommt.
Naja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Sie sind ja noch keine 50, 47 wird ja alles noch. Und ich meine, Krisen erprobt an sich sind sie, aber Sie haben jetzt gerade nochmal die Pandemie gesagt, aber was wir vorher schon gestreift haben, also gerade die Jahrzehnte, die Sie diese Immobilienfirma groß gemacht haben, war ja an Krisen nicht arm, gerade in dem Immobiliensektor von der Weltfinanzkrise 2008 über 9/11, wo ja auch erstmal aussah, als würde alles überhaupt nicht weitergehen. Was lernt man daraus? Haben Sie aus diesen ganzen Krisen mitgenommen? Wie halten Sie sich resilient?
Also, was ich ganz klar mitgenommen habe, ich habe Krise auch immer als Chance verstanden. Ich habe immer gesehen, ja, das ist herausfordernd. Ich habe aber zum Glück auch immer vermieden, vor größeren Versammlungen von Mitarbeitern oder Immobilienberatern von Krisen zu sprechen. Ich habe immer gesagt, es ist herausfordernd, aber lasst es uns als Chance sehen. Ich glaube, die immer wahnsinnig viel über Krise und das krisenhafte Umfeld sprechen, die holen oftmals auch die Krise ins Haus. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Jede Krise hat so seine Herausforderungen und die muss man managen und das muss man teilweise sehr differenziert machen. Das habe ich auch während der Pandemie festgestellt. Diesen Schutzreflex, der ganz oft in großen Unternehmen ist, ja, wir streichen das ganze Thema Marketing zusammen, wir streichen das Thema Aus- und Weiterbildung, das war nie mein Ansatz.
Wir beobachten weiter, ob Ihre Midlife-Crisis erst noch kommt oder schon da war. Ganz herzlichen Dank jedenfalls für die Zeit, die Sie sich jetzt für uns genommen haben. Vielen Dank, Sven Odier.
Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank.
Lage, Lage, Leadership heißt das Buch, das Sven Odier geschrieben hat. Untertitel: Meine unwahrscheinliche Karriere in der Immobilienbranche. Und dann noch ein Tipp, nämlich der Podcast BR24 Reportage. Reporter im weltweiten ARD-Netz erklären, was, warum passiert, was sie so gut können wie sonst kaum jemand, nämlich weil sie sich auskennen. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.